Auch ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Es ist schön, auch dieses Jahr für euch vorne stehen zu dürfen, euch die Predigt bringen zu dürfen. Wer mich kennt, weiß, dass ich meine erste Predigt im angefangenen Jahr nicht mit einem Schauspieler einleite, sondern die erste Predigt im Jahr, da benutze ich eigentlich immer dieses Banner hier, weil da ja immer der aktuelle Vers fürs Jahr draufsteht, die Jahreslosung. Und wenn wir den so lesen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, in Lukas 6, Vers 36, ja, da ist so das wichtigste Wort, kommt da zweimal drin vor, das ist das Wort barmherzig. Und ich hatte mir so überlegt, ich wollte gerne so mit der Jahreslosung einleiten und habe eine Frage an euch: Welche Geschichte verbindet ihr denn als erstes, wenn ihr das Wort barmherzig hört? Welche Geschichte in der Bibel verbindet ihr damit? Der barmherzige Samariter, höre ich von allen Seiten. Außer den verlorenen Sohn habe ich einmal gehört. Aber mir ging es auch so, den barmherzigen Samariter, das ist die erste Geschichte, die ich damit verbinde. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mit euch genau diese Geschichte heute einmal durchnehmen. Ist eigentlich ein ja, sehr kurzes Gleichnis, sagen ja die Ausleger. Ob das so ganz ein Gleichnis ist, da kommen wir dann später noch dazu. Aber darum soll es heute gehen, um den barmherzigen Samariter. Ja, es ist auch interessant, so ein bisschen zu sehen, was passiert denn kurz bevor Jesus diese Geschichte hier erzählt. Ja, da wird Jesus eigentlich gefragt, großer Meister, was ist denn das wichtigste Gebot, ja, das der Vater uns mitgegeben hat? Und Jesus antwortet, das wichtigste Gebot ist, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit deinem Verstand, mit allem, was du einfach hast, aber liebe auch den Nächsten wie dich selbst. Das sind die beiden wichtigsten Gebote. Und dann bekommt Jesus ja die Antwort, ja, du hast recht geantwortet, genau so ist es, 100 Punkte, besser kann man es nicht beantworten. Und dann denkt man sich, ja, ist ja alles geklärt. Und dann kommt aber einer und sagt, ja, Moment mal, wer ist denn mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und um diese Frage soll es heute auch so ein bisschen für uns gehen, wer ist denn unser Nächster? Wer ist mein Nächster in meinem Alltag, in meinem Leben? Und ich möchte mit euch auch so ein bisschen betrachten, nicht nur wer mein Nächster ist, sondern was daraus resultiert, was das für mich dann auch in der Folge heißt. Ja, das möchte ich mit euch so in drei Punkten so ein bisschen abhandeln. Wir fangen einfach mal an zu lesen. Lukas 10, Vers 30, nur ein Vers, mehr brauchen wir erstmal gar nicht. Da lesen wir, da beginnt dann Jesus eben sein Gleichnis, nachdem er gefragt wurde, wer ist denn mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Ja, kurze Worte, schnell erzählt. Ich finde es aber dann interessant, viele sagen ja, es ist ja ein Gleichnis, aber ja, wenn man sich mal so ein bisschen den historischen Hintergrund anschaut, dann würde ich sagen, ja, es ist so ein halbes Gleichnis. Warum, möchte ich euch gerne erklären. Vom historischen Hintergrund ist es so, die Geschichte, die Jesus sie bis hierhin erzählt, also bis Vers 30, das ist eine ja, Erzählung, die sehr nah an der Realität dran ist. Es ist durchaus möglich, dass so eine Begebenheit regelmäßig in dieser Zeit so abgelaufen ist, wie Jesus sie hier erzählt. So, warum ist das so? Das hat einfach mit diesem Weg von Jerusalem nach Jericho zu tun. Ja, Jesus sagt ja, da geht einer von Jerusalem hinab nach Jericho. Ja, was hat es mit diesem Weg auf sich? Wir wissen, Jericho liegt etwa 20 Kilometer nordöstlich, Luftlinie entfernt von Jerusalem. Also Luftlinie 20 Kilometer, wenn man diesen Weg wirklich geht, sind es an die 37 Kilometer in etwa. Und was man eben weiß, dass der Weg eine steile, sich abwärts windende Straße durch die zerklüftete Landschaft der judäischen Wüste ist. Warum ist das so steil und so zerklüftet? Ja, das liegt einfach daran, Jerusalem liegt 750 Meter über dem Meeresspiegel. Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Das bedeutet, wir haben 1000 Meter Höhenunterschied auf diese kurze Distanz. Ja, im Altertum, also die Strecke gibt es bis heute, im Altertum ist sie noch ein bisschen nördlicher verlaufen, das hat sich so ein bisschen verändert. Aber man wusste, diese Straße ist unsicher und Überfälle durch Räuber waren da ziemlich bekannt und auch ziemlich berüchtigt. Man wusste, wenn man diesen Weg entlang geht, dann ist der wirklich hochgefährlich. Und dennoch ja, laufen Leute ihn regelmäßig ab, müssen da langlaufen, auch auf Berufswegen, werde ich euch auch nachher zeigen. Ich habe euch natürlich ein Bild mitgebracht. So sieht der Weg heute aus. Ja, wird damals nicht viel anders ausgesehen haben. Und da seht ihr schon, wenn ihr den Weg so seht, so rechts und links, ist schwierig, oder? Da geht es steil hoch, da geht es steil runter. Also viel mehr als vorwärts und zurück funktioniert da nicht. Ja, wenn ihr das jetzt so seht, dann denkt man sich, ja, das ist ja eigentlich noch ganz passabel, so als Spaziergang, ist ja als nichts Herausforderndes für uns. Der Weg sieht halt nicht überall so aus, denn es gibt auch solche Passagen hier. Ja, wenn ihr genau hinguckt, der Reiseführer hier, der muss sogar den Leuten helfen, an gewissen Stellen hier hochzukommen. Das heißt, ihr seht, okay, an manchen Stellen wird es doch sehr steil und etwas kletterig. Und jetzt lesen wir ja im Text, der Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Also unsere Figur geht nach unten, nicht nach oben wie die Leute hier auf dem Bild, sondern er geht nach unten. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, wenn wir mal versuchen, all unsere kriminelle Energie zu sammeln und taktisch umzusetzen, wo würdet ihr euch denn jetzt als Räuber positionieren? Unten. Warum? Genau. Und den Berg hoch, das wissen wir, ist bei weitem nicht so einfach wie den Berg runter. Ja? Und da merken wir, was Jesus hier erzählt, das ist eine Geschichte, ja, man kann fast sagen, Vers 30 ist keine Geschichte, sondern eigentlich fast schon Realität, vielleicht sogar schon Alltag. Das ist regelmäßig so passiert. Bedeutet, wenn Jesus diese Geschichte einleitet und die Leute hören das, dann wissen sie sofort, oh ja, das kennen wir, davon wissen wir, davon haben wir gehört, was er hier aufführt. Das kennen wir. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter, Vers 31 bis 32. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ja, also viele von uns kennen ja dieses Gleichnis. Ist ja recht bekannt, da haben wir eben diesen Priester und den Leviten, die da vorübergehen. Auch hier noch ein bisschen zum historischen Hintergrund. Priester und Levit, beides waren ja eigentlich Nebenberufe, die im Tempel bedienstet waren. Also beide waren Berufe, die im Tempel so vollführt wurden und angestellt waren. Was man weiß, dass zu jener Zeit, zu Jesu Zeit, der Tempeldienst etwas an Bedeutung verloren hatte. Und dann war es so, dass die Tempeldiener und die Leviten, die eben für den Dienst berufen waren, die mussten nicht ständig am Tempel sein, sondern die haben nur wenige Wochen im Jahr dort ihren Dienst verrichten müssen. Und dann gab es so eine Art Schichtwechsel, dann hat jemand anders einige Wochen übernommen und dann wieder jemand anders einige Wochen. Und man hat eigentlich nur relativ wenige Wochen im Jahr zur Zeit Jesu am Tempel sein müssen. Bedeutet, der Levit und der Priester, die wohnen nicht im teuren Jerusalem, sondern die wohnen nur ein paar Wochen dort, während sie ihren Dienst verrichten. Und den Rest ihres Alltages leben sie wo? In Jericho, ja, weil da ist günstiger. Bedeutet also auch, die müssen da regelmäßig diesen Weg entlang laufen. Also auch hier merken wir wieder, wenn Jesus das hier so erzählt, ja, es ist schon etwas fiktiv, aber es ist auch sehr nah an der Realität dran, was bis hierhin, bis Vers 32 so passiert. Ja, was hat das noch mit den Priestern und Leviten auf sich? Wenn die im Tempel arbeiten, dann kennen die die Gebote Gottes sehr, sehr gut und ja, zur Perfektion auswendig. Bedeutet auch, sie kennen die Reinheitsgebote. Und das wiederum bedeutet, dass sowohl der Priester als auch der Levit wissen, sie würden sich verunreinigen, würden sie diesem verwundeten Halbtoten hier helfen. Das würde es für sie bedeuten. Und das wiederum würde bedeuten, ja, dass sie einen großen Aufwand betreiben müssen, denn es ist ein großer Aufwand, kultisch wieder rein zu werden, damit man seinen Tempeldienst vollführen kann. Ja, also beide wissen, es ist ein großer Aufwand, sich kultisch wieder reinzuwaschen. Ja, und daher wollen die sich da nicht verunreinigen, weil es einfach ein Riesenaufwand für sie ist. Ja, wir haben jetzt von drei Figuren gelesen, einmal Priester und Levit, aber das Opfer haben wir ja noch gar nicht betrachtet. Und hier würde ich euch mal gerne fragen, was macht denn das Opfer aus, das jetzt so daliegt, wie es daliegt? Was ist der Zustand, wie geht es dem, was macht die Figur aus? Ist das beneidenswert, so wie es dem geht? Eher nicht. Er ist auf Hilfe angewiesen, sehr gut, da denkt jemand mit. Was noch? Also ich habe da 5 Punkte, die will ich am liebsten alle hören von euch. Ja, ist halb tot. Was noch? Ausgeraubt, hat nichts mehr. Nackt, sehr gut. Verletzt. Jetzt muss ich überlegen, was habe ich noch? Ja, ich glaube, so grob habt ihr alles abgegrast. Das Erste, was mir auffällt, ist, diesem Mann ist Böses widerfahren. Der hat die pure Böswilligkeit am eigenen Körper erfahren. Zweite ist, ein beschämender Umstand, der liegt da nackt rum. Das würde Scham in anderen Leuten hervorrufen. Das ist beschämend, das will keiner, dass jemand so etwas selbst an sich erfährt. Auch der Zustand ist jämmerlich. Der wird viele Knochen gebrochen haben, der wird viel Blut verloren haben, der wird große Schmerzen leiden. Das ist ein absolut jämmerlicher Zustand. Hier, er wird allein gelassen. Die Leute laufen vorbei und interessieren sich nicht für ihn. Er wird einfach allein gelassen. Und auch das hier, er ist komplett abhängig von Hilfe anderer. Ja, er ist abhängig von Hilfe durch andere. Ja, Ausländer auch, aber da komme ich nachher noch zu. Nee, der Samariter ist Ausländer. Ja, der kommt später erst. Wir sehen hier diese 5 Punkte und wir dürfen ja nicht vergessen, welche Frage wurde Jesus gestellt, bevor er anfing mit dem Gleichnis. Wer ist mein Nächster? Und wenn ich jetzt diese 5 Punkte hier sehe und ich die jetzt irgendwie zusammenfassen müsste, würde ich es ungefähr so zusammenfassen: Unser Nächster ist der, der keine Liebe erfährt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, sobald ich jemanden in meinem Umfeld habe, auf den auch nur ein Punkt zutrifft, die wir hier aufgelistet haben, ein Punkt muss das nur sein auf dieser Liste, dann wird er schon mein Nächster. Unser Nächster ist der, der keine Liebe erfährt. Ich habe euch hier einen Vers aus 1. Johannes 4, Vers 11 mal zitiert. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und daraus möchte ich so ein bisschen meinen ersten Punkt ableiten. Wir sollen Liebe denen zeigen, die keine Liebe erfahren. Gott hat uns geliebt. Und wenn wir seinem Vorbild nachfolgen, dann sagt er, Leute, dann sollen auch wir unter uns Menschen uns diese Liebe zeigen, so wie er sie uns gezeigt hat. Wir sollen denen Liebe zeigen, die selbst keine Liebe erfahren. Ja, wie verhalten sich die Tempeldiener? Gehen wir noch mal kurz hier drauf ein. Der Text sagt, beide gehen auf der anderen Seite vorüber. Die sehen diesen halbnackten, halbtoten Mann und beide gehen auf der anderen Seite vorüber. Ich glaube, beide tun auch so, als ob sie den Leidenden nicht sehen. Ja, der ist nackt, das ist beschämt, da will ich nicht hingucken, weg da, das ist überhaupt nicht, also es geht ja gar nicht sowas. Was erlaubt er sich? Ja. Beide gehen auf der anderen Seite vorüber und beide tun so, als ob sie den Leidenden nicht sehen. Das heißt, was die hier machen ist, sie bauen Distanz auf und sie schauen weg. Das machen die hier. Und ich habe mich so gefragt, wie hat denn eigentlich Jesus in solchen Situationen reagiert? Wie hat er sich da verhalten? Und da könnte man jetzt eine Riesenlatte an Versen bringen, aber ich habe einfach mal Markus 6, Vers 34 genommen. Das ist recht gut zusammengefasst. Als Jesus ausstieg aus dem Boot, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also was macht Jesus hier? Schaut er weg? Nein, er sieht hin. Baut er Distanz auf? Nein, er baut Nähe auf. Also was Jesus macht, ist, er tut hinschauen und Nähe aufbauen. Wir haben gesagt, wir sollen Liebe denen zeigen, die keine Liebe erfahren. Und wenn wir uns dann die Frage stellen, ja, wie machen wir das oder wie sollen wir das denn machen, dann ist die Antwort, dass wir hinsehen und Nähe aufbauen, so wie Jesus das getan hat. Wir sollen denen Liebe zeigen, die keine Liebe erfahren, und dafür müssen wir hinsehen und Nähe aufbauen, so wie es Jesus getan hat. Hier habe ich so eine kurze Geschichte für euch. Ich habe die irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich weiß leider nicht mehr die genauen Details dazu. Aber es geht mir ja sehr stark darum, dass man genau diesen Blick hat, wie Jesus ihn hat. Und das, finde ich, wird in dieser Geschichte so deutlich. Es geht eigentlich nur um eine junge Frau, die nachts nach Hause geht. Es ist dunkel, die Frau ist gläubig und ja, ist, wie gesagt, auf dem Nachhauseweg. Und auf dem Nachhauseweg begegnet ihr eine Frau, die Rotz und Wasser heult und völlig verzweifelt durch die Dunkelheit stolpert. Und die gläubige Frau weiß nicht, was sie damit jetzt anfangen soll, fühlt sich irgendwie total überfordert und es tut ihr weh, aber sie weiß irgendwie nicht, was sie machen soll. Und auf einmal bekommt sie irgendwie so den Impuls von innen her, geh hin und umarme sie. Und die Frau weigert sich erst, weil sie denkt, ich kenne die nicht, ich habe keine Ahnung und vielleicht denkt die was Komisches von mir und denkt, ich will ihr was Böses oder so, und sie sträubt sich da erst, aber der Impuls lässt sie nicht los, geh hin und nimm sie in den Arm. Und so nach so ein bisschen Hin- und Herring entschließt sich die gläubige Frau dann wirklich hinzugehen, sie geht zu dieser verheulten Frau hin und nimmt sie einfach in den Arm. Und nachdem sie in den Arm genommen hat, ja, dann auf einmal merkt man, der Frau, also der verheulten Frau ist das peinlich und sie verschwindet dann ganz schnell in der Dunkelheit. Ja, und unsere gläubige Frau, die denkt sich, ja, was war das jetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Sie geht dann einfach nach Hause und ja, fand, dass es war einfach eine ganz komische Situation und war ja eigentlich auch so unangenehm und sie wusste nicht, ob sie das Richtige gemacht hat. Ja, ein paar Tage später passiert es dann, dass diese verheulte Frau es schafft, den Kontakt zu dieser Gläubigen aufzunehmen. Und dann sagt diese Frau, hey, sie haben mich doch vor ein paar Tagen in den Arm genommen. Und ich sage, ja, wusste ich, wollte mich entschuldigen, falls es irgendwie unangebracht war. Ich wusste nicht, dachte, ich muss sie einfach in den Arm nehmen. Und dann sagt die Frau, ich danke Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie mich in den Arm genommen haben. Weil ich wollte mich in dieser Nacht eigentlich umbringen. Und ich finde, die Geschichte, die sagt eigentlich schon alles. Da muss man gar nicht viel groß noch dazu dichten, weil hier hat eine Frau einfach ihre Liebe weitergegeben, sie hat hingeschaut, sie hat nicht weggesehen, sondern hingeschaut und hat einfach Nähe aufgebaut. Und das Resultat ist, sie hat einfach ein Leben dadurch gerettet. Ein verzweifeltes Leben, was ich selbst ja ein Ende setzen wollte, dem hat sie wieder Hoffnung gegeben durch eine ganz einfache und simple Umarmung. Ja, wir sollen Liebe denen zeigen, die selbst keine Liebe erfahren. Und dafür müssen wir hinsehen und Nähe aufbauen, so wie Jesus das gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, wo das bei dir im Alltag vielleicht dran ist, ob da jemand ist. Aber ich glaube, wenn wir uns so ein bisschen daran halten, dass wir einfach auch ja, es zeigen, dass wir hinsehen wollen, dass wir nicht wegsehen wollen, dass wir nicht angeekelt sein wollen, sondern ein Herz dafür haben und auch Nähe aufbauen wollen zu der Person, dann glaube ich, tun wir genau das, was Jesus eigentlich von uns möchte. Hinschauen und Nähe aufbauen. So sollen wir den Menschen unsere Liebe zeigen. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Lukas 10, Verse 33 bis 35. Jetzt kommt unser Samariter ins Spiel. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging hin zu ihm und verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf und hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ja, ist eigentlich auch ganz kurz erzählt. Kennen von uns auch viele diese Verse. Ja, der Samariter, wer ist das? Was ist das? Was macht der? Kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Die Samariter, das waren eigentlich, für die Juden waren das Verräter und ihr Lehrer. Wieso? Ja, die waren mal ein Volk, aber die haben sich zerstritten. Irgendwie auch noch nicht so ganz zerstritten, haben eine Zeit lang auch noch friedlich zusammenleben können. Aber eines Tages kam es dann so weit, dass die auf einmal am Schlachtfeld gegenüberstanden und sich gegenseitig bekriegt haben. Und seit diesem Zeitpunkt galten die Samariter als Verräter und ihr Lehrer. Auch als Ketzer bezeichnet. Also Samariter, das waren die Ausländer, ja, für die Juden eigentlich die schlimmsten von allen. Weil die mal unsere Brüder waren und ihren eigenen Brüdern in den Rücken gefallen sind und uns ermordet haben. Ja, also die Samariter, ja, die hatten keinen guten Stand bei den Juden. Ja, die waren verhasst bei denen. Jetzt aber eine Frage an euch. Und das ist auch was, das habe ich auch jetzt eher so in der Vorbereitung gelernt. Bin gespannt, ob die Bibelkenner unter euch das wissen. Was glauben denn die Samariter? Rudi hat schon runtergesungen, würde ich schon sagen. Ja. Weiß jemand, was die Samariter glauben? Ja gut, dass wir es behandeln. Die Samariter glauben genau dasselbe wie die Juden. Nur mit dem Unterschied, dass sie sagen, das Heiligtum steht nicht in Jerusalem, sondern in Bethel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber sonst glauben sie genau das Gleiche. Die glauben an die 5 Bücher Mose, glauben an die 10 Gebote, die glauben an die Reinigungsvorschriften. Ja, also auch die Samariter glauben an die 5 Bücher Mose samt den Reinigungsvorschriften. Frage an euch. Wir haben das gelesen, was der Samariter hier tut. Was kostet es denn den Samariter, was er hier macht? Was kostet es den? Erstmal, es kostet ihn Geld. Was habe ich noch gehört? Reinigungsvorschriften, die Zeit. Nochmal? Ja, genau. Öl, genau, 2 Denare. Also das Erste, was ich so notiert habe, war, Überwindung kostet es ihn. Der Typ liegt da halb nackt. Und der Samariter glaubt ja genauso an die Reinigungsvorschriften. Das heißt, auch er muss sich erstmal überwinden, da jetzt wirklich anzupacken, hinzugehen, den anzufassen und ganz bewusst zu wissen, okay, ich werde mich jetzt verunreinigen und kann dann nicht in die Nähe Gottes kommen. Ja, und das finde ich so interessant, dass er den Blick hat, der hat ja genau dieselben Voraussetzungen wie der Priester und der Levit vor ihm, aber er sagt sich, okay, ich bin bereit, diese Überwindung bereit einzugehen, weil das Gebot der Nächstenliebe für mich wichtiger ist als die Reinigungsvorschriften. Dann hatten wir das hier, Geld, 2 Denare werden ja genannt, auch andere Sachen kostet es ihnen, eben das Öl und diese Verarztung, das kostet ihnen auch. Hier 2 Denare, das entspricht 2 Tageslöhnen. Das ist das, was er am Ende für ihn ausgibt und vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, ob der Wirt da noch mehr verlangt für ihn. Ja. Und was es ihn auch noch kostet, ist Zeit. Auch hier so ein kleines Detail fand ich ganz interessant. Am Folgetag muss der ja weiterziehen. Der bleibt ja nicht bei ihm, bis er völlig geheilt ist, sondern er muss am Folgetag weiterziehen. Das deutet ja auch schon an, dass auch dieser Mann irgendwelche Verpflichtungen hatte. Ja, so ein ganz kleines, interessantes Detail, wie Jesus das hier so weitergibt. Was ich daraus für uns schließe, ist, wenn wir diesem Vorbild folgen wollen, dann lasst uns bereit sein, Opfer zu bringen. Das möchte ich euch so als 2. Punkt aus dem mitgeben, dass wir bereit sein sollen, auch Opfer zu bringen. Hier ein Vers aus 1. Petrus 3, Vers 9. Da ist mir vor allem so die Konsequenz aus dem Ganzen, finde ich ganz interessant. Warum oder was hat man denn davon, wenn man jetzt Opfer bringt? Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Also wenn du dich fragst, hey, warum soll ich eigentlich opferbereit sein oder was hat man denn davon? Ja, kann ich zur Antwort geben, was 1. Petrus hier sagt, wir sind dazu berufen, Segen zu erben. Wir sollen bereit sein, Opfer zu bringen, denn wir sind dazu berufen, Segen zu erben. Ja, ich habe hier eine Frau mitgebracht, die Jugend kennt sie schon, weil wir sie kürzlich behandelt haben in Kirchengeschichte. Das ist Amalie Sieveking. Ich weiß nicht, ob diese dem einen oder anderen bekannt ist, aber diese Frau ist ja spätestens in Hamburg ja, im frühen 19. Jahrhundert sehr bekannt geworden. Und ja, es gibt viele Stationen, die wir von ihr jetzt bringen könnten. Ich muss es versuchen, so kurz wie möglich zusammenzuhalten. Erstens, diese Frau ist reich geboren worden und hat alles verloren. Der Krieg kam, sie hat alles verloren. Sie hat Reichtum erlebt, aber auch die schlimmste Armut am eigenen Leib. Mit 20 Jahren etwa kommt sie zum Glauben und spätestens ab dem Zeitpunkt, als sie zum Glauben kommt, merkt sie, wie eine innere Liebe sie treibt, diesen Menschen, die so leiden, was sie selbst erfahren hat, diese Liebe weiterzugeben. Ja, das wird ihr ganz wichtig und wird brennen bis an ihr Lebensende, dieses Verlangen, den Menschen diese Liebe weiterzugeben. Ja, was passiert in den Folgejahren? Erstmal ja, tut sie für arme kleine Kinder so Privatunterricht geben. Und dann bricht aber die Cholera ganz, ganz schwer in Hamburg und Umgebung aus. Die Hospitäler sind hoffnungslos überladen und überfüllt. Und Hamburg muss riesige Lazarette, also Außenlager anlegen und Lazarette aufbauen. Und die Ärzte sind natürlich völlig überfordert mit den ganzen Dingen. Und Sieveking sieht eben dieses Elend und es tut ihr im Herzen weh und sie denkt sich, ich muss diesen Menschen helfen. Ich kann nicht tatenlos zusehen. Ja. Auch hier ganz witzig, sie hat nie Krankenschwester gelernt. Sie kann das gar nicht, sie hat keine ärztliche Ausbildung, sie hat überhaupt keine Ahnung davon. Sie geht dann einfach hin, ist völlig alleine, versucht noch andere zu motivieren, aber die haben keine Lust. Und dann geht sie dahin, ganz alleine, und sagt dem Arzt, ja, ich würde hier gerne helfen. Und der Arzt sagt, ja, aber Geld können Sie halt nicht erwarten. Und sie sagt, ja, das ist nicht schlimm für mich. Und der Arzt sagt eben auch, ja, also Sie müssen sich auch bewusst sein, es ist tödlich für Sie. Also Sie sehen ja, die Leute sterben, wenn sie sich anstecken, dann ist halt, können wir Ihnen auch nicht helfen. Und sie sagt, ist in Ordnung, bin ich bereit einzugehen. Ja, ganz verwundert nimmt der Arzt das natürlich an. Er kann jede Hilfe brauchen, auch wenn sie nicht ausgebildet ist. Ja, und nach kürzester Zeit ist es so, dass sie zur Oberschwester von allen bestimmt wird. Obwohl sie keine Ausbildung hat, nie gelernt hat und sie kein Geld dafür bekommt, nichts davon hat. Und sie wird einfach zur Oberschwesterin ernannt. Das war so eine Station. Die nächste Station ist, sie merkt, okay, das Elend ist riesengroß, die Verarmung ist groß, auch dadurch, dass viele sterben, werden Kinder zu Waisen. Armut zieht durchs ganze Land, also in Hamburg auch ganz stark, und sie sagt sich, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, damit diesen Menschen geholfen wird. Ja, und sie gründet eine Stiftung, die Kranken- und Armenpflege gründet sie, und da nimmt sie Menschen auf, betreut die Menschen, und was ist auch hier der Umstand? Auch hier sagt sie, sie will kein Geld dafür, sie nimmt nichts dafür an. Und sie dient den Menschen, sie bringt es anderen Frauen bei, auch eben diese Armen und diese Alten zu begleiten. Und auf einmal merkt man, dieses Konzept, das ist richtig segensreich für die Stadt. Die Verarmung, ja, nimmt immer mehr ab. Den Leuten geht es immer besser, das Stadtbild wird immer sauberer. Es hat so viele positive Effekte. Und das wird auf einmal in ganz Deutschland bekannt, und auf einmal kommen aus ganz Deutschland Leute zu ihr und wollen wissen, hey, wie machst du das? Wir wollen das auch machen. Wir wollen das auch in unseren Städten haben. Und es ist dann nicht nur so, dass es nur in Deutschland Anklang findet, sondern auf einmal kommt ganz Europa. Ja, da kommt die Prinzessin von Dänemark und die Königin von Preußen, die sich mit ihr gut anfreunden. Und so nach ihrem Prinzip, nach ihrem Konzept, das sie hat, anfangen, diese Stiftung bei sich durchzuführen. Und am Ende ihres Lebens ist es so weit, dass gesamt Westeuropa dieses Konzept, was sie durchgesetzt hat oder angeführt hat, dass ganz Westeuropa dieses Konzept für sich entdeckt hat und realisiert hat. Bedeutet, durch diese Frau ist einfach mal ganz Westeuropa gesegnet worden. Am Ende ihres Lebens, sie stirbt, sie verlangt, dass sie ein Armenbegräbnis bekommt. Das einfachste und schlichteste Mittel. Ja, und sie stirbt da, wollte es relativ unspektakulär haben. Ganz geklappt hat das nicht, denn Abertausende von Menschen sind gekommen zu ihrem Begräbnis, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Und ich finde, an Amalie Sieveking wird es so gut deutlich, da war eine Frau, die sehr viel geopfert hat in ihrem Leben und die einen riesengroßen Segen geerbt hat und ein riesengroßer Segen für den halben Kontinent geworden ist. Ja, ich kann da nur sagen, also was diese Frau geleistet hat, das ist unglaublich. Und ich kann nur sagen, am liebsten würde ich das auch können, so wie sie das gemacht hat. Ja. Bereit sein, Opfer zu bringen und zu erleben, was es bedeutet, diesen Segen zu erben. Lasst uns bereit sein, Opfer zu bringen, denn wir sind dazu berufen, Segen zu erben. Ich möchte als dritten Punkt noch den letzten zwei Verse aus Lukas 10 mit euch lesen. Jesus fragt dann nun seinen Zuhörer, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er aber sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und handle ebenso. Und ich finde diesen letzten Satz von Jesus so einfach super formuliert. Geh hin und mach es einfach. Mach es einfach. Und das, finde ich, ist so der dritte Punkt, den wir mitnehmen können. Wir sollen Gottes Liebe praktisch einfach weitergeben, es umsetzen. Ja, und darauf möchte ich jetzt wirklich so ein bisschen rumreiten, Leute. Es bringt nichts, wenn wir ein frommes Leben führen und wir trotzdem nicht handeln. Solange wir das nicht tun, das wichtigste Gebot, was Jesus uns aufgibt, wenn wir dem nicht nachkommen, dann ist das Ganze hier umsonst. Dann könnt ihr auch eigentlich das Ganze in die Tonne kloppen. Wenn wir nicht praktisch werden, wenn wir nicht praktisch Schritte unternehmen, um das durchzuführen, dann bringt das alles nichts. Ja, es muss praktisch werden. Es muss. Ich habe ein paar Verse aus Matthäus 25, Vers 34, weil da, finde ich, wird auch nochmal die Bedeutung eigentlich so klar, was Nächstenliebe eigentlich für einen Stellenwert hat. Endzeitrede, Jesus vorm weißen Thron, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich habe ein paar Verse weggelassen. Und dann werden die Gerechten, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was macht Jesus hier? Jesus identifiziert sich mit dem Geringsten. Jesus, ja, ist fast der Geringste, könnte man sagen. So sehr identifiziert er sich mit denen. Und ich finde es ja ganz witzig, wenn ich manchmal so Stimmen höre von Gläubigen, die irgendwie sagen, ja, irgendwie spüren sie Jesus nicht und das Glaubensleben ist irgendwie so, ja, irgendwie so grau im Grau, ist jetzt nichts Ganzes, nichts Halbes, irgendwie, ich spüre da nichts, ich habe das Gefühl, Jesus ist irgendwie gar nicht da in meinem Leben. Ja, weiß nicht, ob er sowas schon mal gehört hat, ich höre das so ab und an, hin und wieder. Ja, und dann frage ich mich, ja, wenn du das Gefühl hast, dass Jesus nicht da ist in deinem Leben, möchte ich die Gegenfrage stellen, bist du denn da, wo Jesus ist? Und wenn du dann fragst, ja, wo ist denn Jesus? Dann sage ich, das hier, da ist Jesus. Jesus ist da, wo der Geringste unter uns ist. Wir sollen praktisch von Gottes Liebe weitergeben, denn darin begegnet uns der Herr. Da finden wir Jesus. Ich möchte euch zum Abschluss eine Sache weitergeben, die ich erlebt habe in den letzten Monaten, wo mir das ja sehr deutlich geworden ist. Ja, ich muss ein klein wenig ausholen. Wenn ihr meine Predigten aufmerksam verfolgt, dann habe ich ja vor längerer Zeit schon mal auch so über den nächsten Mal was drin gehabt in einem meiner Predigten. Und da habe ich euch gesagt, ja, Arme und Bettler sind ja relativ rar gesät bei uns in unseren Breitengraden. Und wir uns die Frage stellen müssen, wer ist dann mein Nächster? Und damals habe ich gesagt, ja, das sind die Leute am Arbeitsplatz, die gemobbt werden, die in der Klasse, die benachteiligt sind. Das sind ja Behinderte vielleicht auch. Und ich sage auch nach wie vor, sehe ich auch so, das sind nach wie vor auch eure Nächsten in dem Sinne. Aber die letzten Monate habe ich etwas bemerkt. Ich bin da einkaufen gegangen und habe nach langer Zeit mal wieder einen Bettler vor dem Laden sitzen sehen. Und ich so, oh, das war ein seltenes Bild. Und hat das noch so irgendwie gesehen, aber habe mich irgendwie gedanklich nicht weiter drum gekümmert. Ich gehe eine Woche später wieder einkaufen und ich sehe wieder einen Bettler vor einem Laden sitzen. Dann denke ich mir so, okay. Ja, hab da aber immer noch gepennt und bin nicht aktiv geworden. Und die dritte Woche kommt und ich sehe zum dritten Mal einen Bettler da sitzen. Und dann sage ich so, jetzt reicht's mir aber, jetzt regt es mich aber langsam auf. Ne? Warum regt es mich auf? Ganz einfach, ich bin auch mittlerweile ein Typ, der fast nur noch mit Karte zahlt und deshalb kein Bargeld dabei hat. Und das hat mich dann so gewurmt innerlich und ja, so genervt, dass ich so gepennt habe die ganze Zeit, dass ich mir gesagt habe, so, jetzt reicht's, Anfang des Monats werde ich Betrag X immer in bar dabei haben. Und wenn ich dann einen Bettler sehe, dann bekommt er diesen Betrag X. So, gesagt, getan. Es war im September dann, da waren Corona-Regeln noch nicht so streng. Im September dann habe ich das gemacht und dann gehe ich in Real einkaufen. Und dann sehe ich tatsächlich auch hier wieder einen Bettler. Ja, und jetzt ist es so, ich gehe da jetzt nicht hin und gebe dem einfach das Geld. Weil wir müssen auch, wir haben da auch eine gewisse Verantwortung, wir müssen auch so ein bisschen unser Hirn gebrauchen, denn wenn ein Bettler da sitzt mit viel Alkohol und ich gebe dem Geld und der kauft sich davon nur noch mehr Alkohol, dann habe ich dem nicht geholfen, sondern ich habe eigentlich seinen Zustand verschlimmert. Oder wenn ich einen Bettler da sitzen sehe und ich das Gefühl habe, da geht so eine gewisse kriminelle Energie von aus und ich gebe dem Geld und der kauft sich davon ein Messer und überfällt die nächste Oma damit, dann habe ich eigentlich auch mehr Leid verursacht, als dass ich einem Menschen geholfen habe. Ja, das heißt, man muss da schon ein bisschen erstmal drüber gucken, sich die Situation anschauen und versuchen zu gucken, okay, wie kann ich dem helfen? So, und ich gucke mir diesen Bettler an, der so einen Riesenhaufen von seinem Hausrat da auch neben sich liegen hat, und er sagt dann auch schon irgendwelche Worte. Ich merke schon die Sprache, ich verstehe nichts, also auch kein, war kein Französisch oder irgendwas, was ich hätte ableiten können. Also ich habe kein Wort verstanden. Und ich mache das dann immer so, ich schaue mir die Person an, habe nur wenige Augenblicke Zeit und dann gehe ich erstmal einkaufen. Ja, und während ich einkaufe, ringe ich im Herrn mit dem Herrn im Gebet und bete: Herr, ist es richtig, solches tun? Oder gibt es irgendwas zu bedenken, soll ich es nicht machen? Und ich ringe mit dem Herrn in diesem Gebet und bete. Ja, ich bin dann am Ende meines Einkaufs und ich war mir wirklich unsicher in der Situation. Ich war mir einfach unsicher. Und habe gesagt: Herr, ich weiß nicht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und dann habe ich gesagt zum Herrn: Gut, Herr, ich mache es, weil ich mich nicht hinter einer Ausrede verstecken will. Ich will es machen, aber ich bitte dich, Herr, gib mir irgendein Zeichen. Gib mir irgendein Zeichen, damit ich weiß, dass es richtig war. Dann gehe ich raus, gehe auf den Bettler zu, dann gehe ich hin und nehme seine Hand, lege ihm das Geld in die Hand und sage zu ihm: Kein Alkohol, okay? Ja, weil ich vermutet habe, das versteht er noch, auch wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Er hat gesagt: Kein Alkohol, okay? Und er sagt so: Na, Alkohol, na. Und dann zeigt er nach links. Und ich schaue nach links. Und auf seinem Hausrat liegt ganz oben ein Buch. Auf diesem Buch sind 6 Buchstaben aufgedruckt. Und da steht Biblia. Und dann wusste ich, das ist mein Zeichen. Und ihr merkt es schon, emotional, es hat mich sehr berührt, weil ich gemerkt habe, der Herr ist mir gerade begegnet. Der Herr hat mir gerade eine Antwort gegeben. Und ich bin zitternd weggegangen dort, weil ich gemerkt habe, ja, hier wirkt gerade Gott. Und der hat sich so gefreut, ne? Der hat mir noch ewig lang hinterhergewunken und ja, war total glücklich und fröhlich. Ne? Und ich war so von Ehrfurcht ergriffen, ne? weil ich da gemerkt habe, ja, da ist der Herr. Da ist er mir begegnet. Wir sollen praktisch von Gottes Liebe weitergeben. Denn darin begegnet uns der Herr. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, wir sollen denen Liebe zeigen, die keine Liebe erfahren. Und dafür müssen wir hinsehen und Nähe aufbauen, so wie Jesus es getan hat. Wir sollen bereit sein, Opfer zu bringen, denn wir sind dazu berufen, den Segen zu erben, der daraus entspringen wird. Und wir haben als drittes festgehalten, wir sollen praktisch von Gottes Liebe weitergeben, denn darin begegnet uns der Herr. Amen.